Das ist wirklich sehr lange her. Ich würde sagen 15 bis 20 Jahre.
Vor 15 bis 20 Jahren. Da hat Michael Spitzbart sich das letzte Mal Sneaker der großen Marken, also von Adidas oder Nike, gekauft. Damit ist er eine Ausnahme. Denn Sneaker sind ziemlich beliebt. 2021 wurden in Deutschland 47 Millionen Paar verkauft. Weltweit werden über 24 Milliarden Schuhe pro Jahr produziert, von denen längst nicht alle verkauft werden. Der Haken daran, darauf wollen wir heute blicken, Sneaker sind richtige Umwelt- und Klimasünder.
Das größte Problem, was mich eigentlich beschäftigt, ist, dass diese Schuhe, die Laufschuhe, die wir so tragen, die sind am Ende Sondermüll.
Das heißt, Sneaker sind kaum recycelbar. Ihre Produktion ist klimaschädlich. Wir lernen heute zwei Männer kennen, Michael Spitzbart und Steffen Otten, die es besser machen wollen. Beide sind auf dem Weg zum voll recycelten, CO2-neutralen Sneaker.
Dass Sneakers so komplex sind, ich wusste, dass ich mich da schon auf eine Challenge einlasse, aber dass die so groß wird und auch, dass so viele Bauteile in so einem Schuh drin sind, die man so als normaler Mensch überhaupt nicht sieht, das war mir nicht bewusst. Also es war letzten Endes ein viel größerer Kampf, als ich am Anfang dachte.
Michael und Steffen sind unterschiedlich weit gekommen bisher. Warum sind gerade Sneaker ein Umweltendgegner? Und was können wir tun, um auch in Zukunft mit gutem Gewissen bequeme Schuhe an den Füßen tragen zu können? Hallo zum Klimabericht. Ich bin Regina Steffens. Ihr hört den Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber wenn ich einmal nicht mehr bin, dann kann ich davon ausgehen, dass eines von mir übrig bleibt auf dem Planeten. Meine Sneaker. Ja, vielleicht genau die weißen, die ich gerade anhabe. Textilien an sich bestehen oft zu großen Teilen aus Plastik. Und Schuhe, vor allem Sneaker und Sportschuhe, aus besonders viel davon. Sneaker lagern in Schuhschränken, auf gigantischen Mülldeponien im Ausland oder werden oft illegal verbrannt. Anders, als uns die großen Schuhmarken das oft verkaufen. Wir werden heute von verschiedenen Ansätzen hören, wie man das schmutzige Sneaker-Business verändern kann. Ich habe mit Michael Spitzbart gesprochen. Er ist studierter Textildesigner. Ich erreiche ihn in seinem Bulli an der Ostsee im Urlaub. Seine Bekleidungsfirma sitzt in Oberfranken und heißt Bleed. Bleed, also Bluten, soll für den blutenden Planeten stehen und für Herzblut, mit dem Michael und seine gut 10 Mitarbeiter nachhaltige Kleidung und Sneaker herstellen wollen.
Ja, also generell ist natürlich das Produzieren von Produkten generell schlecht. Also egal welches Produkt, ein ökologisches Produkt hat genauso einen Fußabdruck wie ein nicht ökologisch produziertes Produkt. Das ist schon mal das grundsätzliche Problem bei der ganzen Geschichte. Was mich damals wirklich schockiert hat, als ich eigentlich noch als damals ja passionierter Outdoor-Sportler irgendwie dann auch in die Modeindustrie, also bei mir war es die Sportswear-Industrie, reingerutscht bin, war einfach, dass man Bekleidung und auch Ausrüstung für den Sport draußen in der Natur macht und mit der Produktion dieser Teile eigentlich den Planeten ruiniert. Also das war so, da beißt sich die Katze im Schwanz, sagt man bei uns immer so. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht so verstehen, warum man das tut. Und ich habe damals recherchiert, gibt es eigentlich auch alternative Lösungen? Die gab es vor 15 Jahren gar nicht, also gar nicht auch in Richtung Sportswear oder auch so Urbanwear, Streetwear und so weiter. Da gab es einfach keine coolen Lösungen. Die Brands, die sich damals mit dem Thema Umweltschutz auseinandergesetzt haben, die waren schon sehr ökig, würde ich jetzt sagen. Hätte ich jetzt als damals Skateboarder nicht anziehen wollen. Und habe mich dann eben mit der Geschichte mehr befasst und habe dann letzten Endes auch die Gründung gewagt, weil ich gesagt habe, okay, da muss was passieren. Und wenn ich in dieser Branche arbeite, dann wirklich nur so, wie es ich halt für richtig halte, so dass ich dem Planeten möglichst wenig Schaden zufüge.
Vor 15 Jahren hat Michael angefangen, Kleidung zum Beispiel aus Biobaumwolle herzustellen und aus Materialien, die schon mal Kleidung waren. Vor 5 Jahren dann hat er sich überlegt, jetzt auch noch Sneaker. Nur die sind gar nicht so leicht umzusetzen. Denn Sneaker bestehen oft aus gut 50 Bestandteilen und ziemlich verschiedenen Materialien. Und diese Materialien sind zum Beispiel Fasern aus Polyester, Polyamid, Polypropylen. Sprich, alle möglichen Sorten von Plastik. Gummi, Lacke, synthetische Klebstoffe. Das schon mal vorweg. Michael wird es nicht schaffen, einen Schuh aus einem Material zu kreieren. Er will aber so wenig wie möglich Materialien einbauen. Er will recyceltes Material, das aus fairen Arbeitsbedingungen und noch was.
Bei unserem Sneaker-Projekt war es so, der Main-Fokus war auf CO2-Ausstoß. Also das heißt, wir wollten einen Sneaker kreieren, der maximal wenig CO2-Ausstoß hat. Weil wir haben dann auch so Berechnungen gesehen, haben dann irgendwo auch einen Artikel gelesen. Da ging es um konventionell produzierte Laufschuhe, Sneaker von den großen Brands, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, wo man pro Paar auf einen CO2-Ausstoß von 16 bis 20 Kilo kommt. Das ist irgendwie sowas im Vergleich wie 200 Kilometer Autofahren für ein paar Sneaker. Wenn man sich dann das Ganze so ein bisschen hochrechnet und sagt, okay, wenn die da 100.000 Paar produzieren, das sind wir schnell im tausende Tonnen Bereich CO2, und dann dachte ich mir, okay, das muss man ja auch irgendwie reduzieren können, und so ist dann dieses ehrgeizige Projekt entstanden von unserem Eco4 Sneaker.
Die Öko- sowie die Treibhausbilanz von Sneakern ist ziemlich komplex zu errechnen und die Datenlage ist mau. Zahlen von 2016 sagen, die Sneakerindustrie ist für 1,4% der globalen Treibhausemissionen verantwortlich.
Um auch da im Transport, also es ist ein sehr, sehr großer Teil, sind einfach die Transportwege. Bei jedem Produkt, das um die halbe Welt geschippert wird, hat man einfach einen extrem hohen CO2-Ausstoß. Haben uns dann für eine sehr, sehr nahe Lieferkette entschieden. Die ganzen Bauteile kommen entweder aus Italien, Spanien oder Portugal. Und wir sind zudem auch auf einen hohen Recyclinganteil gegangen, weil wir gelernt haben, also wir haben angefangen schon 2-3 Jahre vorher in Textil und Bekleidung uns den CO2-Ausstoß berechnen zu lassen von Climate Partner, und sind da eben auch bei Jacken zum Beispiel, haben wir auch gesehen, okay, eine Jacke aus Biobaumwolle rankt schlechter oder schneidet schlechter ab als eine Jacke aus einem 100% recycelten Material.
Wie viel Recyclingmaterial tatsächlich in seinem Sneaker steckt, das wird Michael später noch verraten. Was sich einfach anhört, Partner zu finden, die ehrlich recyceln, ist gar nicht so einfach. Michael recherchiert viel und stößt auch an Grenzen.
Es war wirklich super schwierig, an Datenblätter und Informationen, Inhaltsstoffe und so weiter ranzukommen und wirklich ja transparent arbeiten zu können überhaupt. Letzten Endes haben wir uns natürlich dann die Betriebe ausgesucht, die uns das auch zur Verfügung stellen konnten. Die, die uns das nicht zur Verfügung stellen konnten, die waren halt von vornherein raus.
Also das Obermaterial seines Sneakers, sozusagen die Hülle, das, was man außen auch sieht, ist aus altem Polyester.
Also in dem Fall sind es tatsächlich Alttextilien, die da wieder eingeschmolzen werden und wieder neues Garn draus gemacht wird. Ist ein spanischer Hersteller, der das macht. Das ist so, sage ich mal, das Beste, was man machen kann. Weil ich sag mal, dieses andere Recycling, das, was eigentlich normal und gang und gäbe ist, ist, dass man ja so Produktionsabfälle oder Verschnittreste während der Produktion sammelt und einschmilzt oder wieder weiterverarbeitet. Oder noch extremer, es werden teilweise für zum Beispiel recyceltes Polyester, das ist auch eine sehr unschöne Geschichte, teilweise extra PET-Flaschen produziert, die dann eingeschmolzen werden, um daraus Garn zu machen. Also im Endeffekt kann man es dann gleich aus Rohöl machen. Also da wird auch viel Schindluder getrieben und man muss da auch sehr aufpassen, was es für eine Art von Recycling ist und woher das Material dafür kommt.
Ihr erinnert euch vielleicht an die Klimabericht-Folge von vor 2 Wochen. Da haben wir erklärt, warum ausgerechnet PET-Flaschen, also zum Beispiel die Einwegwasserflaschen aus dem Supermarkt, ein echter Schatz für die Recyclingindustrie sind. Aus ihnen kann man alles Mögliche fertigen und auch ziemlich leicht Greenwashing betreiben und sagen, unsere Klamotten sind aus Recyclingmaterial, auch wenn die Flaschen extra vorher hergestellt wurden. Die Podcast-Folge findet ihr nochmal in den Shownotes. Insgesamt, sagt Michael, ist die größte Herausforderung bei seinem Sneaker, die Waage zu halten. Also, einerseits will er, dass die Schuhe lange getragen werden können. Das geht vor allem durch, ich nenne es mal, frisches Plastik. Andererseits sollen nachhaltige Materialien rein, die verschleißen aber schneller. Diese Fragen, die kommen auch diesem Mann hier sehr bekannt vor. Auch er ist angetreten für einen klima- und umweltfreundlichen Sneaker.
Mein Name ist Steffen Otten, ich bin 36 Jahre alt, wohne in Hamburg mit meiner Familie, 2 Jungs und meine Frau. Und ich habe die Firma Runamics gegründet im Jahr 2019.
Runamics fertigt Sportbekleidung. Der klare Fokus liegt dabei auf Kleidung für Läuferinnen und Läufer.
Und zwar bin ich schon seit meinem 18. Lebensjahr leidenschaftlicher Läufer, nicht mit athletischen Ambitionen, sondern Freizeitläufer. Während meiner Elternzeit bin ich viel gelaufen und habe angefangen, meine Laufkleidung zu hinterfragen. Das ist dann losgegangen mit einem Video, was ich vom Weltwirtschaftsforum Davos gesehen habe. Da ging es um das Thema Mikroplastik. Und mir war nicht klar, dass meine Laufkleidung, die ich jeden Tag in die Waschmaschine schmeiße, dass die eine Auswirkung hat in Form von Mikroplastik, die dann im Wasser landet und am Ende im Meer. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, warum ich angefangen habe, meine Laufkleidung zu hinterfragen und warum die aus Plastik sein muss und aus konventionellem Plastik. Das war für mich dann erschreckend zu sehen, was mein eigenes Handeln dann doch irgendwie für Auswirkungen haben kann. Und das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Es ist dann so eine Art schlechtes Gewissen bei mir entstanden, wenn ich laufen gegangen bin oder wenn ich Fleisch gegessen habe oder wenn ich Auto gefahren bin oder was auch immer ich gemacht habe. Es ist irgendwie so ein Gewissensbisse, die bei mir entstanden sind. Und ja, dann emotionalisiert sich so ein Thema natürlich in einem.
Was Steffen vorhat, einen Laufschuh, keinen Sneaker zu kreieren, ist nochmal next level. Laufschuhe sind einer viel höheren Belastung ausgesetzt. Dementsprechend ist auch noch mehr drin im Schuh.
Laufschuhe sind noch im Grunde schlimmer, weil Laufschuhe Mehrkomponentenprodukte sind, die aus ganz vielen verschiedenen Polyfasern und Polymaterialien bestehen. Der Schaum in der Sohle ist ein anderes Material als die Gummisohle, die ganz unten liegt. Dann gibt es noch eine Zwischensohle, eine Obersohle. Es gibt dann den Oberschuh, das ist quasi das gestrickte Teil, was man auch zuschnürt, ja, die Schnürsenkel, die ganzen Applikationen, die den Schuh irgendwie toll aussehen lassen. Und da wird halt häufig auch mit ganz vielen verschiedenen Klebstoffen gearbeitet. Und das ist im Grunde ein hochgiftiges Produkt, was am Ende entsteht, weil diese Klebstoffe, die werden natürlich in der Fabrik verarbeitet und die Arbeiter und ArbeiterInnen, die müssen sich schützen, damit sie halt nicht mit diesen giftigen Materialien in Berührung kommen und auch, dass sie diese Dämpfe nicht die ganze Zeit einatmen. Also kann man sich ja vorstellen, dass es nicht toll ist, wenn so ein Schuh nachher auf der Deponie oder im Fluss in Tansania landet.
Und noch ein Problem gibt es bei den Laufschuhen, das Sneaker genauso verursachen, aber Laufschuhe noch stärker. Es ist ihr Abrieb. Das heißt, beim Laufen reibt sich Mikroplastik von der Sohle ab.
Abrieb ist auch ein Problem. So im Durchschnitt lässt der Deutsche so 90 Gramm Schuhsohle auf der Straße. Und wenn man sich vorstellt, dass man jetzt als Läufer, wenn man die Woche 40 Kilometer läuft, dann lässt man ein Vielfaches davon auf der Straße von seinen Laufschuhen. Das heißt, der Abrieb ist enorm, der auf der Straße liegen bleibt, sich durch den Regen dann ins Rinnsal quasi befördert, ja, und in die Erde. Und das verschwindet ja auch nicht mehr. Das bleibt dann da.
Das Fraunhofer-Institut hat sogar berechnet, dass es 109 Gramm Mikroplastik sind, die pro Person pro Jahr an den Schuhen abgerieben werden. Damit sind Schuhe übrigens unter den Top 10 der Mikroplastikverursacher in unserem Alltag. Noch mehr als das Waschen von Kleidung. Der größte Verursacher übrigens Auto- und Lkw-Reifen. Laut Schätzungen landen jedes Jahr übrigens 1,5 Millionen Tonnen Mikroplastik in unseren Meeren. Also, wenn Steffen weiterlaufen will mit gutem Gewissen, denkt er sich, da muss er jetzt selbst aktiv werden.
Als Runnamics angefangen hat, hatten wir eigentlich die Ambition, dass wir auch einen Laufschuh bauen wollen. Wir haben dann mit verschiedenen Leuten aus der Wissenschaft und auch aus der Wirtschaft gesprochen. Wir hatten einen Sohlenhersteller an Bord. Wir hatten auch von Materialseite hatten wir schon viel Zuspruch. Und dann haben wir Kapital gesucht und haben uns bei Förderbanken vorgestellt mit dem Konzept.
Um das noch ein bisschen aufzudröseln. Bevor es zum Pitch bei der Bank kommt, klappert Steffen Materiallieferanten, Chemieunternehmen, Spritzgussformhersteller, Produzenten ab und prüft sie darauf, ob sie einen Laufschuh mit ihm herstellen können, der voll recycelt und vor allem wieder recycelbar ist. Also ein Schuh, der einen richtigen Kreislauf immer wieder durchläuft. Und hier, das kommt jetzt ziemlich abrupt, endet auch schon die Laufschuhgeschichte von Steffen. Denn von der Bank gibt es kein Kapital für seinen Schuh.
Es war ein bisschen deprimierend, zumal es bei der Förderbank, wo wir das dann auch gepitcht hatten, es war ein Gremium und es waren 12 Leute und eine Person von diesen 12 Leuten hat dann halt das für nicht gut befunden, weil die Person doch gerne erst einen Prototypen sehen wollte, wofür wir aber ja das Geld haben wollten. Von daher war es schon so ein bisschen deprimierend. Im Nachgang haben wir uns dann aber auch gesagt, okay, vielleicht war das jetzt gutes Schicksal, dass wir erstmal uns mit den Textilien aufhalten und dann haben wir auch festgestellt, dass auch das sehr kompliziert ist. Von daher ist es, glaube ich, Gott gewollt, dass es dann so gekommen ist.
Man kann es auch so sehen. Jeder Schuh, der nicht produziert wird, ist der beste Schuh. Aber Steffen hat noch nicht aufgegeben. Das Projekt hat er jetzt erstmal hinten angestellt, wie er sagt.
Der perfekte Laufschuh aus ökologischer Sicht wäre ein Laufschuh aus einem Material, welches biologisch kompatibel ist. Das heißt, wenn der Laufschuh später auf der Mülldeponie landet, zersetzt er sich nach ein paar Jahren selbst. Unschädlich, das heißt ohne giftige Chemikalien. Plus, er ist möglich, im technischen Kreislauf zu funktionieren. Das heißt, im Idealfall ein Laufschuh, der wieder zurückgeholt werden kann, aus dem man wieder einen Laufschuh macht. Aber wenn er in der Umwelt landet, ist es nicht schlimm. Das ist so die Idealwelt.
Mit dem technischen Kreislauf meint Steffen, dass man aus Kleidung wieder Kleidung, aus Schuhen wieder Schuhe macht. Das heißt nicht, dass man Materialien wieder an die Natur zurückgibt, sie also biologisch abbaubar sind, sondern Material im System hält, statt Neues zu produzieren. Von dieser Idealwelt sind wir aber noch weit entfernt. Vor allem der Kleber ist es, der Schuhe ziemlich schwer recycelbar macht. Man müsste alle zusammengehaltenen Bestandteile voneinander trennen, um sie auch wieder zu verwerten. Dazu bräuchte es auch ein richtiges Rückholsystem, das Unternehmen erst in kleinen Teilen ausprobieren und längst noch nicht groß aufgebaut haben. Die großen Marken wie Adidas oder Nike werben damit, dass sie bereits Schuhe aus Recyclingmaterial herstellen. Nur das eben oft aus gutem Plastik, also wie zum Beispiel aus PET-Flaschen.
Man kann sich also vorstellen, dass jetzt ein Sportkonzern wie Adidas oder Nike, die halt über 1 Milliarde Teile im Jahr produzieren aus Plastik, dass die jetzt komplett auf recyceltes Plastik gehen wollen. Wenn das jetzt alle Konzerne machen, was alle machen wollen, dann stellt sich die Frage, wo kommt all dieses recycelte Plastik her und was passiert danach damit? Wenn wir jetzt also alle Schuhe aus recyceltem Plastik machen, also aus recycelten PET-Flaschen zum Beispiel, dann ist das erstmal, klingt das total toll. Aber das Problem ist ja, was passiert denn mit dem Schuh, der nachher aus einer oder der aus einer recycelten PET-Flasche gemacht wurde? Der landet auch auf der Deponie in Tansania. Und somit hat man ja keinen Kreislauf geschaffen, sondern man hat ganz im Gegenteil eher Sackgassenwirtschaft betrieben, indem man quasi eine PET-Flasche aus einem halbwegs funktionierenden Softdrinkmarkt rausnimmt, daraus jetzt einen Schuh baut und dieser Schuh landet dann später auf der Deponie. Also hat man das Problem um genau einen Schuh verschoben, nicht mehr, nicht weniger. Das mit dem recycelten PET würde nur funktionieren, wenn man das Material wieder zurückholt und wieder Sportkleidung daraus macht. Und da kommen wir wieder auf den Punkt des Kreislaufschließens. Es muss diese Rückholmechanismen geben. Die müssen angeboten werden. Aber sofern sie nicht als solche angeboten werden, kann man es eigentlich nicht als nachhaltig titulieren.
Auch wenn Steffen noch keinen eigenen Schuh in der Hand gehalten, besser gesagt am Fuß getragen hat, denkt er weiter darüber nach, über den optimalen Sneaker.
Das Idealszenario wäre ja, dass, sagen wir mal, der Abrieb von einem Laufschuh sogar noch nützlich wäre. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass die Sohle vielleicht aus einem Material konzipiert ist, die dem Boden zuträglich ist und vielleicht Nährstoffe liefert oder den Boden auflockert und dann entsprechend sich wieder neutralisiert. Das wäre sicherlich die Königsdisziplin. Also man kann es sich jetzt mal ganz platt vorstellen. Sicherlich wird man das nicht machen, aber wenn Blumensamen in der Sohle eingearbeitet sind und die dann auf der Straße landen, ja, das um es jetzt mal vereinfacht zu erklären. Aber so könnte natürlich ein positiver Fußabdruck entstehen. Oder dass man Materialien nimmt, die aus CO2 gefertigt wurden. Da gibt es verschiedene Ansätze, dass man Materialien aus CO2 produziert, also Feststoffe aus CO2 produziert. Und ich denke, da wird es auch in den nächsten 5 Jahren wahnsinnige Durchbrüche geben, um halt Laufschuhe dann vielleicht aus solchem Material zu produzieren. Das wäre natürlich das Optimalste.
Zurück zu Michael Spitzbart, denn er hat es ja wirklich zur Produktion geschafft. Wir erinnern uns, er wollte so viel recyceln wie möglich. Bei der Sohle auch einen Anteil von 100% Recyclingmaterial erreichen. Also, wie weit ist er gekommen?
Wir haben jetzt zum Beispiel bei der Sohle, da wollte ich 100% Recyclinganteil. Das ging leider nicht, sonst wäre sie uns wahrscheinlich nach einem Jahr auseinandergefallen. Wir sind jetzt bei 70% gelandet. Das ist das absolute Maximum, was an Recyclinganteil jetzt ging. Wir haben zum Beispiel versucht, im Oberschuh 100% dasselbe Material einzusetzen. Also wir sind dann auf recycelte Polyester gegangen und haben versucht, auch bei den Zwischenlagen auch das gleiche Material einzusetzen, um wirklich maximal sortenrein zu sein. Wir sind da noch weit von unserem eigentlichen Ziel entfernt. Also wir mussten da auch Also meine Grundvorstellung war natürlich, das so zu machen, wie wir unsere recycelten Jacken machen. Aber es war beim Schuh, hat sich das viel, viel schwieriger gestaltet. Und wir werden da auch noch einige Jahre brauchen, bis wir da sind, wo wir eigentlich rauskommen wollen.
Insgesamt hat der Schuh von Michael jetzt etwa 36 Bauteile. Produziert werden etwa 2000 bis 3000 Stück. Also ja, wir sind in einer ziemlichen Nische und auch bei einem Preis von über 100 Euro nicht bei den günstigsten. Bleed, also die Firma von Michael, bewirbt die Schuhe als die wohl umweltfreundlichsten Schuhe auf dem Markt. Das ist vielleicht noch etwas übertrieben. Also geht es weiter in kleinen Schritten, kleinen Verbesserungen, wie Michael sagt. Aber gerade was das Recyceln von Sneakern selbst angeht, da hat er Hoffnung.
Ich habe mir jetzt vor 2 Wochen in Portugal einen Recyclingbetrieb für Schuhsohlen angesehen. Und das, man kann sich das vorstellen, es sieht ungefähr aus wie in einer Bäckerei. Das sind wie so riesengroße Maschinen. Die trennen dann praktisch den Oberschuh von der Sohle. Also man kriegt das auch wieder auseinander. Und dann schmeißen die Sohlen da rein. Dann werden die praktisch wie so ein Teig wird es dann. Also das wird so aufgelöst letzten Endes. Wird dann aber auch mit einem neuen Material wieder vermischt, um wieder auch die Haltbarkeit zu kriegen. Also auch diese 70-30 Geschichte, die ich vorhin erklärt hatte. Also es wird immer ein neues Material dann wieder mit reingesetzt, dass man eben nicht sinkt oder nicht zu sehr sinkt. Ja, letzten Endes kann man da komplett alle Schuhsohlen, die man da in die Maschine reinschmeißt, kommt dann hinten wieder so eine Masse raus. Die kann man dann wieder in die Spritzgussformen reindrücken und kann letzten Endes wieder neue Schuhsohlen draus machen. Und das ist schon cool. Also da kann man schon recht viel machen. Und auch die Teile vom Oberschuh muss man im Endeffekt nur diese Zwischensohlen und Innensohlen rausnehmen und die Sohle abnehmen. Und dann kann man das auf jeden Fall auch wieder diesem Prozess zuführen. Also das ist tatsächlich möglich.
Es passiert übrigens nicht nur in der Industrie etwas, sondern auch in der Politik, vor allem auf EU-Ebene. Derzeit ist ein Gesetz in der Mache, nachdem in der EU künftig nur noch Textilien zugelassen werden sollen, die langlebig, reparierbar, wiederverwendbar und recycelbar sind. Außerdem soll das Vernichten von neuen Textilien oder Schuhen in Europa verboten werden. Und noch was, ein digitaler Produktpass soll Verbraucherinnen und Verbrauchern Auskunft darüber geben, wie nachhaltig Textilien denn wirklich sind. Bis dahin hat Michael noch einen Tipp, wie man als Konsumentin und Konsument am besten herausfindet, wie ernst es Sneakermarken jetzt wirklich mit ihren Sneakern meinen.
Also gerade wenn ich mich mal in die Lage der Kundschaft versuche rein zu versetzen, ist das natürlich unfassbar schwierig. Selbst für mich als ja, Textilbekleidungs- und Schuhprofi mittlerweile ist es teilweise unvorstellbar schwierig, so hinter die Marken zu schauen. Klar, du siehst natürlich erstmal das, was du auf der Internetseite siehst die ganzen ja, grünen Claims und so weiter. Und wenn du dann in die Tiefe gehst, siehst du, da wird's jetzt langsam intransparent. Klar, sind Zertifikate, sind auch ein Gradgeber oder sage ich jetzt mal, man kriegt eine Idee auf jeden Fall, wenn Material zertifiziert ist, aber über die Lieferkette sagt jetzt auch noch nicht mega viel aus. Ich sage immer, in den Zeiten von Social Media ist es eigentlich super einfach. Frag die Brand einfach über Instagram. Du kannst jetzt mittlerweile direkt mit den Brands Kontakt aufnehmen, easier als es jemals zuvor möglich war. Frag einfach nach, woher kommt dieses Produkt, wie ist es hergestellt, wer hat es hergestellt, aus welchen Materialien besteht es, kann das vielleicht auch wieder recycelt werden. Und wenn da eine fundierte Antwort kommt, dann wird man sehr schnell sehen, es ist was dahinter oder es ist nichts dahinter. Und gerade so die nichts dahinter haben, die werden dann auch sehr intransparent agieren.
Das war der Klimabericht für diese Woche. Der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Hat euch diese Folge gefallen? Dann hinterlasst uns doch gerne eine positive Bewertung. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an klimabericht@spiegel.de. Mein Name ist Regina Steffens und bei dieser Folge hat mich Feline Klinger unterstützt. Vielen Dank dafür. Außerdem Janis Schakarian und Olaf Häuser. Philipp Fackler hat den Podcast produziert und das Sounddesign entworfen. Ich sage tschüss, bis nächste Woche.